brauchen auch die Automobilwirtschaft. Also wenn die in Deutschland wegbricht, dann gehen hier wirklich die Lichter aus.
Und darum sind wir als einzige Fraktion, als einzige Partei dafür angetreten, die Verbrennerverbote von unseren tollen Motoren sofort aufzuheben.
Willkommen im Autowahlkampf 2025. Und auch wenn ihr selbst gar nicht unbedingt ein Auto habt oder selber in der Autoindustrie arbeitet, zumindest kennen vermutlich viele von euch ein Spiel namens Mario Kart. Grüne, lila, gelbe Figuren kämpfen um die Spitze. Es geht um das Ausschalten von Konkurrenten. Es werden faule Bananen geworfen.
Man hat die Förderung gestrichen vor knapp einem Jahr über Nacht und wundert sich, dass der E-Mobilitätsmarkt zusammenbricht.
Gelegentlich wird der Turbo eingelegt.
Die Antwort, die wir jetzt geben, ist, den Strom günstig zu machen.
Und mehr oder weniger nervös in den Seiten- bzw. Rückspiegel geschaut.
Die deutsche Automobilwirtschaft, die haben wenig zu befürchten von chinesischen Produkten, weil die besten Autos werden in Deutschland gebaut.
Wir werden uns kümmern.
Wir kümmern uns auch um eines der ganz, ganz großen Wahlkampfthemen 2025, die Krise der deutschen Autobranche und damit auch die Krise der deutschen Industrie.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
Herzlich willkommen bei What the Wirtschaft mit einer neuen Folge und da möchte ich jetzt direkt einmal noch auf unsere letzte Folge verweisen. Wir schauen uns ja hier in dem Podcast gerne mal die kleinen, aber auch großen Phänomene der Wirtschaft an und schauen, was sich darüber erzählen lässt. Und beim letzten Mal haben wir da versucht mal so ein bisschen speziell zu machen und zwar haben wir uns Zahlen ausgesucht und die euch gepitcht in der Hoffnung, dass ihr euch bei uns meldet. Und dankenswerterweise haben sich sehr viele Leute bei uns gemeldet und sich Folgen gewünscht. Und weil das jetzt ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen geworden ist zwischen dem mysteriösen Container-Index und der vielleicht ebenso mysteriösen High-Pay-Hour, hört gerne nochmal in die Folge rein, schaut in unseren Feed und schickt uns eure Wünsche, damit wir eine endgültige Entscheidung noch treffen können. Und den endgültigen Gewinner bzw. die endgültige Gewinnerin verkünden wir dann in der nächsten Folge. Jetzt aber erstmal, Markus, ab in den Winterwahlkampf, oder?
Genau, der Wahlkampf ist ja nicht nur kalt. Das ist schon mal besonders, denn sonst sind Wahlkämpfe ja vermutlich eher im Sommer oder im Spätsommer meistens. Das ist eine weitere Besonderheit. Wir haben einen Wahlkampf, der mitten in einer Rezession stattfindet.
Nächstes Jahr stehen die Chancen relativ gut, dass wir da eine Rezession rutschen könnten. Dementsprechend werden Investoren risk-off gehen. Dazu gehört auch der Kryptomarkt dazu.
Krypto-Influencer Dior ist das. Sehr mystisch klingt es auch mit der Musik dahinter. Das ist eine Rezession vor allem als Anlageereignis bei ihm auf dem Kanal. Ist auch nochmal eine Extranummer. Risk-off, risk-on, lirum larum.
Wir schauen uns hier die Wirtschaftskrise aber ja vor allem als gesamtwirtschaftliches Ereignis an. Und das hat jetzt nicht nur was mit Investment von Crypto-Bros zu tun, sondern vor allem erstmal mit der Zukunft echter Industriefirmen und natürlich auch echter Arbeitsplätze. Deutschland steckt in der Rezession und am Boden liegt nicht nur die Zahl des deutschen Wirtschaftswachstums, sondern auch ihr früheres Posterchild, die Autoindustrie. Eingebrochene Gewinne, weniger verkaufte Autos, vor allem in China, massive Stellensparprogramme sowohl bei den Autobauern als auch bei den Zulieferern. Das nur so jetzt als kurze Stichworte.
Genau, das gucken wir uns alles in dieser Folge an. Am Ende habt ihr im besten Fall und wir auch einen Überblick über die Antworten der verschiedenen Parteien zur Zukunft der Autoindustrie. Und am Ende der Folge wissen wir auch, ob all diese Wirtschaftsthemen, diese Beschäftigung mit Rezession, mit der Industrie und so weiter, die gerade im Wahlkampf zirkulieren, eigentlich überhaupt einen Einfluss auf die Wahlentscheidung von Wählerinnen und Wählern haben. Also ist Wirtschaft wirklich so wahlentscheidend, auch wenn es vielleicht erstmal so wirkt in Rezessionen? Oder meinen das nur wir hier im Wirtschaftspodcast eures Vertrauens?
Und um genau zu verstehen, wie die Autoindustrie in die aktuelle Lage gekommen ist, starten wir viel früher als im Jetzt, nämlich vor 30 Jahren im Jahr 1995.
Genau, wir fühlen uns mal rein in die Stimmung der Zeit 1995 und dieser Song hier steht ganz oben in den deutschen Charts. Vangelis, Conquest of Paradise, ein Song, der vielleicht noch für diese etwas verstaubte Zeit steht der 90er Jahre, vielleicht auch eher für das ausgehende Mittelalter, denn er war der Titelsong des Films 1492 mit Gérard Depardieu.
Aber kennt ihn nicht.
Ist eigentlich auch erstmal egal. 1995 ist eine Zeit, die irgendwie noch ein bisschen anders wirkt als die heutige. Zum Beispiel ist Helmut Kohl noch Bundeskanzler.
Tut Ihnen der Schulterschluss...
Für Sie bin ich nicht Herr Kohl.
Herr Dr. Kohl.
So, wir wollen ein bisschen Ordnung zwischen uns halten.
Herr Dr. Kohl, tut Ihnen...
Ja, das will ich.
Ich möchte keine Intimität mit ihnen haben.
Nein, möchte ich auch nicht.
Also er wollte keine Intimität mit diesen Journalisten haben. Er war manchmal ein bisschen grantlich auch.
Anscheinend. Unser Kanzler aus der Pfalz. Und in dieser Zeit, wo Helmut Kohl sein 16. Amtsjahr ableistet und Vangelis in den Wohnzimmern erklingt, da passiert etwas, das für die Lage der deutschen Autoindustrie heute sehr folgenreich ist. Und das in China. In China wird ein neues Unternehmen gegründet, das erst 30 Jahre später eine Bedrohung für die deutsche Autoindustrie wird. BYD.
Und BYD nimmt auch erstmal noch gar nicht die großen weltbekannten Automarken, wie zum Beispiel Volkswagen oder Fiat, ins Visier, sondern konzentriert sich erstmal vor allem auf den Batteriemarkt und ist Konkurrenz zu Herstellern aus Japan, vor allen Dingen von Batterien.
Aber Stück für Stück hat sich das Unternehmen übrigens ähnlich wie andere chinesische Autobauer an die Weltspitze katapultiert.
Genau, heute ist BYD auf dem Weg, zu einem der größten Autoproduzenten der Welt zu werden und vor allem mit Tesla zusammen einer der beiden führenden Produzenten von batteriebetriebenen Autos zu werden.
Und irgendwie ist dieses Unternehmen neben vielen anderen chinesischen Autobauern von Geely, NIO, Uber, Li, was es da alles gibt, auch nicht mehr nur günstiger als deutsche Anbieter, sondern sie können auch bei der Qualität mit anderen Autos es aufnehmen. Zumindest, wenn man Justins Carblog auf TikTok glaubt.
Egal, wo ich hier drauf drücke, hier knackt nichts. Hier ist alles fest. Ist einfach gut verarbeitet und einfach fest. Egal, wo ich hier gegen drücke, ich drücke hier ordentlich dagegen. Hier knackt nichts und hier knatscht nichts. Es ist wirklich einfach super stark.
Also der Kollege drückt von innen gegen alle Teile eines BYD-Autos.
Und es knackt nicht und es knatscht auch nicht.
Genau. Und er sagt noch, er bekommt kein Geld von BYD. Das bekommen wir natürlich auch nicht. Aber der Grundgedanke ist schon klar, das ist jetzt nicht mehr ein Anbieter, der nur noch über den Preis konkurriert und weil er günstiger ist sozusagen gekauft wird, sondern diese Autos können es mittlerweile auch mit europäischen Autos auf Qualitätslevel aufnehmen. Und das hat jetzt auch ganz frisch der VW-Chef im Interview mit der Zeit gesagt.
Stimmt. China als Fitnesscenter für die Deutschen. Auch ja. Ein schönes Bild. Kann man ein bisschen pumpen gehen und sich mit denen vergleichen. 1995 schaut die deutsche Autobranche und schaut wahrscheinlich auch Helmut Kohl jedenfalls vermutlich eher auf die Autokonkurrenz aus Japan oder den USA und nicht nach China. Hätten sie das getan, dann wäre ihnen vielleicht aufgefallen, dass sich da etwas zusammenbraut. Denn China hat seit den 1990er Jahren im Bereich der Autoindustrie gezielt durch Joint Ventures die eigene Autoproduktion vorangebracht. Und nebenbei, vor allem im Bereich der Batterietechnologie, schon seit den 1990er Jahren, unter anderem mit dem damaligen Batteriehersteller BYD, mehrere Jahre Vorsprung vor anderen Ländern.
Also Batterietechnik und Autotechnik, das war die perfekte Mischung und die hat dafür gesorgt, dass China jetzt gerade bei dieser Technologie und diesem bestimmten Antriebssystem die Nase eben vorn hat.
So, und das kam natürlich nicht von irgendwo, sondern China hat mit einer sehr aktiven staatlichen Industriepolitik dafür gesorgt, dass sich eine wettbewerbsfähige Autoindustrie in einem Zukunftsbereich, nämlich der Elektromobilität, entwickeln konnte. Wir verlinken euch in den Shownotes auch noch einen Bericht eines Thinktanks aus den USA, der sich mit den Subventionen für die Autobranche in China beschäftigt, von 2009 bis 2023, glaube ich. Und man kann sagen, da steht so eine Menge drin, was die so machen.
Ja, unter anderem Subventionen im dreistelligen Milliardenbereich. Man soll ein Mario Kart-Bild ja nicht überspannen, habe ich gehört, im Podcast-Business, die goldene Regel. Aber China ist lange weit abgeschlossen. Und auf einmal sammelt die Volkswirtschaft der Volksrepublik diese Power-Up-Sterne und räumt das Feld so ein Stück weit von hinten auf, unter anderem mit Kaufanreizen, also zum Beispiel Rabatte für Kundinnen und Kunden im Inland, Ausnahmen von der Mehrwertsteuer, aber auch mit ganz großen Infrastrukturinvestments, zum Beispiel in die Ladeinfrastruktur, die ja wichtig ist für diese neue Technologie, in Forschungs- und Entwicklungsprogrammen für die Hersteller, um neue Innovationen voranzubringen und in massive Förderung entlang der gesamten Lieferkette, unter anderem Subventionen von der Batteriezelle und von Lithium und seltenen Erden und so weiter. Und außerdem haben sie auch noch selbst durch den Staat die Käufe von Elektroautos vorangebracht.
Immer wenn ich diese Musik von dem Stern höre, dann wusste man bei Mario Kart, jetzt wird's stressig, weil da kommt jemand von hinten und räumt das Feld auf. Heute ist die chinesische Autoindustrie im Bereich der Elektroantriebe, was Ladezeiten, Reichweite und den Preis jedenfalls angeht, ganz vorne mit dabei. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert in Deutschland?
Im Prinzip ist die Branche in
einer Riesentransformation, der größten Transformation ihrer Geschichte. Und die Politik hat nicht wirklich verstanden, wie problematisch die Situation gerade auch der deutschen Autobauer, aber auch der Automobilzulieferer ist.
Stefan Bratzel vom Center for Automotive Management ist das, einem Institut für Mobilitätsforschung in Bergisch Gladbach. Und der meldet also schon mal Zweifel an, ob die deutschen und europäischen politischen Entscheidungen wirklich so auf der Höhe der Zeit sind, bei Elektroautos zumindest. Egal, ob wir hier in Deutschland noch über den Verbrenner diskutieren oder nicht, in China sind neu zugelassene Autos schon zu über 50% elektrisch bzw. hybrid angetrieben. Und das sind nicht nur die Skills der chinesischen Autobauer, sondern das hat auch mit politischen Entscheidungen in Europa zu tun.
Sie hat nicht verstanden sozusagen, dass auch es politische Rahmenbedingungen braucht, um diese Transformation erfolgreich zu überstehen, insbesondere im Bereich der Elektromobilität. Und jetzt stehen manche Hersteller, aber auch Zulieferer schon vor ganz schwierigen Monaten und Jahren.
In Deutschland zum Beispiel war die Ladeinfrastruktur für Batterieautos lange noch sehr lückenhaft, also dass die Menschen sich nicht wirklich darauf verlassen konnten, dass sie auch geeignete Ladestellen finden. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, die Ladeseite. Dann geht es natürlich vor allem auch noch um die Produktionsseite bei Elektroautos. Und da haben wir natürlich auch vor allem ein Preisproblem.
Ich glaube, ein zentrales Thema ist ja, dass wir in Deutschland, und das betrifft die Automobilhersteller insbesondere, mindestens so viel innovativer sein müssen, wie sie teurer sind. Jetzt ist es so, dass die technologischen Innovationskraft, gerade auch der Wettbewerber aus China, immer stärker geworden ist. Das heißt, hier ist man technisch teilweise sogar innovativer aus chinesischer Sicht. Und das bedeutet, dass man eben im Umkehrschluss auch nicht viel teurer sein kann.
Günstige E-Autos von deutschen Herstellern, geschweige denn in Deutschland selbst hergestellte günstige E-Autos, das muss man bisher nämlich noch ziemlich mit der Lupe suchen.
Wir produzieren in Deutschland sehr teuer. Wir haben sehr hohe Löhne mit hohen Lohnnebenkosten. Wir haben hohe Energiekosten. Ja, und es kommt eben dazu, dass die Auslastung gerade in diesem Zukunftsfeld der Elektromobilität nicht hoch genug ist, auch weil man über Nacht die Förderung gestrichen hat und damit eine sehr große Konsumenten- und Verbraucherunsicherheit erzeugt hat.
Also Verbraucherunsicherheit merken wir uns mal als Stichwort. Was hier auch gemeint ist von Stefan Bratzel, ist, dass vom Jahreswechsel 2023 zu 2024 eine Kaufprämie speziell für E-Autos ausgelaufen ist, weil sich die Ampelkoalition bekanntermaßen leicht zerstritten hat über ihre Haushaltsschwierigkeiten. Wir empfehlen da unsere Folge zur Schuldenbremse
auch
nochmal
da einmal
vom November.
Gucken.
Genau. Bis Ende 2023 gab es bis zu 4.500 Euro für den Kauf eines E-Autos dazu gebuttert vom Staat und ab dann eben nichts mehr. Und genau seitdem sind auch die Absätze von E-Autos eingebrochen.
Natürlich ist die Krise der Automobilindustrie zu einer guten Portion hausgemacht. Bis heute hat es zum Beispiel VW noch nicht geschafft, ein preisgünstiges E-Auto für die breite Masse zu entwickeln. Vielleicht ein kleiner Spoiler, so ganz stimmt das nicht. Vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen, Markus. Aber es sind eben auch politische Entscheidungen, die hier mit reinspielen. Man hat sich sozusagen selber... Wie ist das bei Mario Kart, wenn man, manchmal fährt man ja über so eine Banane, die man in der letzten Runde schon geworfen hat. So ein bisschen ist das, glaube ich, so das, was die Politik in Deutschland gerade veranstaltet.
Ihr merkt, es gibt hier klare Camps dafür, wer diese Mario Kart-Bilder vorantreiben will, wer nicht. Egal, wir sortieren das mal. Die Top 3 Probleme der Autoindustrie sortieren wir jetzt mal. Und ich habe mir sagen lassen, dass das folgende die Musik von der Mario Kart Award-Zeremonie ist.
Platz 3, die hohen Standortkosten in Deutschland.
Auf Platz 2, die schwache heimische Nachfrage nach E-Autos.
Auf Platz 1 landet das Problem, should the Verbrenner stay or should he go? Und jetzt stellt sich die Frage, was bieten die Parteien im Wahlkampf dafür an?
Es ist 1997, 3 Jahre nach der Gründung von BYD in China und ein junger Typ besucht die 13. Jahrgangsstufe des Gymnasiums in Wermelskirchen.
Ich bin Christian Lindner und wir besuchen beide gemeinsam die Jahrgangsstufe 13 des städtischen Gymnasiums in Wermelskirchen. Seit ich 14 bin, ist die FDP meine politische Heimat.
Ein paar Jahrzehnte später ist dieser junge Typ Bundestagsabgeordneter und hält folgende Rede.
Wir setzen drittens darauf, dass der Gedanke der Technologieoffenheit nun wirklich verankert wird. Ein Verbot des Verbrennungsmotors kann es durch eine nächste Kommission nicht geben und die getroffenen Entscheidungen dazu sind zu revidieren.
Technologieoffenheit, das ist wahrscheinlich einer der Begriffe, die auch ihr immer wieder gehört habt. Es ist eines der großen Buzzwords der letzten Jahre gewesen. Man könnte auch sagen, einer dieser politischen Begriffe, in dem sich die politischen Lager wirklich spalten. Denn Technologieoffenheit soll einfach erstmal nur heißen, die Politik soll nicht entscheiden, welche Technologie bleibt und welche geht. Und damit soll auch die Politik nicht sagen, wann der Verbrennungsmotor geht.
Und vielleicht muss man nochmal eine Sache dazu sagen. Wir haben uns ja für diese Folge die Wahlprogramme von SPD, CDU, FDP, Grünen, der Linken, der AfD und dem BSW angeschaut. Und wir haben eben nur auf die festgelegte Aspekte quasi mit der Brille auf die Autoindustrie und Industriepolitik die verglichen. Die Parteien stehen aber natürlich, vielleicht versteht sich das auch von selbst, aber wir sagen es nochmal, für viel mehr. Und zu den Parteien kann man natürlich auch eine eigene Meinung haben, die wir auch haben. Es gilt also wie immer, informiert euch breit in allen Themenbereichen, nicht nur vielleicht mit Fokus auf Industriepolitik oder das Auto, über die verschiedenen Parteien, holt euch die Informationen zusammen und basiert darauf eure Wahlentscheidung.
Und jetzt schauen wir mal in die Wahlprogramme.
Technologieoffenheit versus Planungssicherheit.
Sowohl die FDP als auch die AfD, CDU, CSU und auch das BSW wollen die Automobilindustrie unterstützen, indem sie fordern, dass auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor in Deutschland und in der EU zugelassen werden dürfen.
Genau, das Argument da in der Nussschale, könnte man sagen. Wir versuchen jetzt öfter, Denglisch zu vermeiden, weil wir manchmal kritische Mails bekommen.
Du und Bo vor allem,
genau,
sind die Übeltäter.
Also beim Verbrenner ist die deutsche Industrie noch wettbewerbsfähig. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Die Idee ist, im Verbrennungsmotor stecken so viele Einzelteile, dass auch viele Zuliefererfirmen von einem Verbrennerauto profitieren.
Genau. Tank-Einfüllstutzen gibt es beim Verbrenner, gibt es nicht beim Elektroauto. Kurbelwellen, Gehäusebelüftung, pure Poesie gibt es beim Verbrenner, aber nicht beim Elektroauto. Und die Pleuelstange gibt es beim Verbrenner, aber nicht beim Elektroauto. Ist da vielleicht was dran?
Bei den Verbrennermotoren sind wir viel autonomer, was die Rohstoffe angeht. Also wir haben da viel bessere Lieferketten. Und es ist eine Technologie, wo wir nach wie vor überlegen sind.
Sarah Wagenknecht und das nach ihr benannte Bündnis fordern deshalb die Reanimierung des Verbrenners. Obwohl der ja offiziell noch nicht tot ist. Aber sie fordert eben, wie auch CDU, AfD und FDP, dass das Verbrennerverbot rückgängig gemacht wird. Also die Vereinbarung der EU-Staaten, dass ab 2035 keine neuen Verbrennerautos mehr verkauft werden dürfen. Die Idee, wir lassen die Technologie weiterlaufen. Und die könnte man dann zum Beispiel mit biologischen Kraftstoffen oder den berühmt-berüchtigten E-Fuels weiter betreiben. Das heißt, man könnte die gleiche Technologie behalten, wo man ja aktuell auch weiterhin Wettbewerbsvorteile hat. Man würde aber dann eventuell nachhaltige Kraftstoffe nutzen.
So, wir wollen uns jetzt gar nicht für eine der politischen Seiten entscheiden, sag ich mal. Aber es gibt natürlich ein Problem an dieser Sache, nämlich der wichtigste Absatzmarkt für Autos, China, will perspektivisch gar keinen Verbrenner mehr. Das Rennen für Elektromobilität ist nach Ansicht von vielen Expertinnen und Experten, mit denen wir so gesprochen haben, eigentlich deswegen schon gelaufen. Weil Batterien gerade im Vergleich zu E-Fuels die mit Abstand effizienteste Möglichkeit sind, klimaschonend zu fahren, bis jetzt.
Zweites Problem, man würde Verbraucher eventuell noch weiter verunsichern und die Investitionen, die jetzt in die E-Mobilität gesteckt werden, um gegenüber China wieder aufzuholen, würden sich dann vielleicht weniger lohnen.
Genau, wir haben ja gerade schon gehört, gerade dieses politische Hin und Her, Verbrenner aus Ja, Nein, Kaufprämie Ja, Nein der vergangenen Jahre, das war auch schon ein Teil des Problems, dass Verbraucher verunsichert hat, ob sie diese Autos kaufen sollen oder nicht.
Von daher könnte die Reanimierung des Verbrennermotors so eine Art Bärendienst für die Hersteller tatsächlich sein. Robert Habeck, der aktuelle noch Bundeswirtschaftsminister, forderte deshalb neulich, als er bei VW in einer Produktionshalle für Elektromotoren war, auch ein Zitat Ende der Debatte.
Alle, die wieder einen Zickzackkurs herbeireden, sollten sich klar machen, was sie damit tun, nämlich diese Investitionsentscheidung, die wird zum wiederholten Male enttäuscht.
Sowohl die Grünen wie auch die SPD und mit Abstrichen auch die Linke wollen weiter ganz klar auf elektrische Antriebe beim Auto setzen und entsprechend fördern. Kurs halten nennt das dann Robert Habeck zum Beispiel. Bei der SPD steht im Wahlprogramm, glaube ich, sowas ganz klarer Fokus auf Elektromobilität setzen. Das heißt natürlich aber auch, dass der Autobranche selbst der riesige Umbruch bevorsteht. No turning back sozusagen. Und ob die in diesem Wettbewerb, wo wir in den Lieferketten immer noch sehr abhängig sind, wo die Batterieproduktion immer noch nicht in Europa vernünftig funktioniert, ob die in diesem Wettbewerb bestehen kann, das ist nicht vollkommen ausgemacht. Auf zur nächsten Runde.
Kaufanreize, ja oder nein?
Neben dem Thema Verbrenner aus Ja-Nein stellt sich in den Wahlprogrammen der Parteien auch eine weitere Frage, nämlich soll der Staat Anreize für den Kauf von Elektroautos setzen, auch um die Absätze der Automobilindustrie zu fördern?
So, die Grünen sagen dazu Ja, wenn die aus Europa kommen. Die SPD sagt Ja, wenn die Autos aus Deutschland kommen. Und das BSW zum Beispiel sagt auch ja, aber nur, wenn die Autos günstig sind und man damit zum Beispiel auch verbrauchsarme Verbrennerautos kaufen kann.
Dazu vielleicht ein paar Gedanken. Natürlich können solche Kaufanreize kurzfristig dabei helfen, den Absatz von E-Autos wieder zu stabilisieren. Langfristig lösen sie aber nicht die strukturellen Probleme dieser Industrie, wie eben den Ausbau der Ladeinfrastruktur oder die Abhängigkeit von den Rohstoffen für Batterien. Und wo wir schon bei strukturellen Problemen sind:
Das Problem mit den hohen Standortkosten.
Wir haben es ja schon mehrfach gehört. In Deutschland gibt es vergleichsweise hohe Löhne, vergleichsweise viel Bürokratie, so zumindest die Kritik, und auch vergleichsweise hohe Energiepreise. Alles Dinge, die für eine Industrie natürlich nicht unbedingt, wie sagt man vielleicht, super sind. Und natürlich haben alle Parteien dieses Problem erkannt und adressieren das auch in ihren Programmen. Die CDU und die FDP zum Beispiel, die wollen die Standortkosten für die Produktion in Deutschland senken, indem sie unter anderem die Unternehmenssteuern pauschal absenken wollen. Soli abschaffen, Unternehmenssteuern runter. Das soll sozusagen dabei helfen, dass die gesamte Industrie, gar nicht mal nur die Autoindustrie, entlastet wird und man sagt, wir lassen den Unternehmen mehr Geld und die werden schon wissen, wofür die es gut nutzen können. Einen anderen Ansatz vertreten SPD und Grüne. Die SPD schlägt zum Beispiel vor, einen sogenannten Made-in-Germany-Bonus einzuführen, dass also Unternehmen für Investitionen, also wenn sie zum Beispiel in neue Maschinen und Geräte investieren, direkt 10% dieser Anschaffungssumme von der Steuer erstattet bekommen.
So, und dann ist ein Riesenthema ja auch in den letzten Jahren gewesen, die hohen Energiepreise. Auch das hat einen Einfluss auf die Standortkosten. Da wollen eigentlich alle Parteien auf die ein oder andere Art und Weise eine Absenkung. Das ist ein Thema, was jetzt auch den Rahmen sprengen würde, was aber auch immer wieder ein Thema ist, sind Lohnkosten, also sprich, wie viel kostet eine Arbeitsstunde und damit einhergehend auch, wie viel kostet es eigentlich, Leute Kranken zu versichern, wie viel kostet es, Leute in die Pflegeversicherung einzahlen zu lassen und in die Rentenversicherung. All das sind auch Faktoren, die mit in die Kosten einer Arbeitsstunde und deswegen auch in die Kosten eines Autos, was in Deutschland produziert wird, einzahlen. Deswegen jede Debatte, die um Rente, um Krankenversicherung, um Pflege kreist, hat indirekt auch einen Einfluss auf die Zukunft der Autoindustrie, könnte man sagen. Das können wir jetzt hier unmöglich alles machen. Aber auch da gibt es zahlreiche gute Seiten, wo ihr euch informieren könnt über die Wahlprogramme. Und auch die haben mehr oder weniger indirekt auch eine Auswirkung auf produzierendes Gewerbe in Deutschland. So viel zu den drei großen Problemen der deutschen Autoindustrie.
Ja, und bevor wir jetzt noch eine weitere Runde drehen, so geht's, glaube ich, vielen, die jetzt auch zuhören. Man beschäftigt sich mit den Wahlprogrammen, man liest, was so jede einzelne Partei so für Maximalforderungen hat. Aber so ein bisschen stellt sich ja schon die Frage, welche Rolle spielt das überhaupt für die letztendliche Wahlentscheidung?
Ja, ich glaube, alle lesen die Nachrichten zu VW, zur deutschen Autoindustrie und so weiter. Alle wissen, dass wir in der Rezession stecken. Aber ob wirklich ein konkreter industriepolitischer Vorschlag, ein steuerpolitischer Vorschlag wichtig ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Die Frage ist, so ein Wirtschaftswahlkampf mitten in einer Rezession, in einer Wirtschaftskrise, schauen die Leute da auf industriepolitische Ideen oder sind es eher ganz andere Themen?
Also klar ist, kaum jemand liest natürlich die Wahlprogramme. Das ist auch einfach viel zu viel verlangt. Die meisten Leute haben doch Besseres zu tun, als jetzt mehrere hundert Seiten vor jeder Wahl sich genauer anzuschauen.
Kann ich nachvollziehen. Eiko Wagner sagt das, Politikwissenschaftler und Wahlforscher von der Freien Universität Berlin.
Aber es wird natürlich zum Beispiel über Medien halt transportiert, was steht denn da drin?
Das ist zumindest die Idee. Damit ihr die Programme nicht lesen müsst, lesen wir sie für euch.
Dann bekommen Leute das mit und wir können das eigentlich auch ganz gut nachvollziehen, weil wenn wir fragen, wo Menschen Parteien sehen, in so einem Politikraum quasi, dann passt das eigentlich ganz gut zu dem, wie man die Parteien auf Grundlage ihrer Parteiprogramme und ihrer Wahlprogramme auch verorten würde. Das heißt, das stimmt schon die Wahrnehmung bei den meisten Parteien.
Also das heißt, auch wenn jetzt die Parteien sehr viele industriepolitische Vorschläge haben, ist das am Ende vermutlich nichts, was den Großteil der Wähler direkt zur Wahl motiviert. Aber die Grundhaltung einer Partei zu einer Frage zahlt natürlich auch auf ihr Image bei den Wählergruppen ein.
Hätten wir uns das alles also jetzt sparen können, Markus?
Würde ich nicht sagen, ja. Weil ich glaube, dass wenn man einen Vorschlag hat in einem Politikfeld zur Autoindustrie, der komplett gegen die Identität der eigenen Wählergruppen geht, dass das schon ein Problem ist. Und deswegen glaube ich schon, dass das alles Sinn macht. Man könnte aber auch sagen, die Leute müssen die Wahlprogramme gar nicht lesen, um zu wissen, wofür eine Partei ungefähr steht, weil es um ganz andere Sachen geht.
Sie können sie auch hören. Und da bleibt also die Frage, wie ist es mit der Wirtschaftskrise, der Autoindustrie und dieser Wahl? Ist der Verbrenner vielleicht so etwas wie der neue große Kulturkampf, an dem sich der Wahlkampf doch entscheiden kann?
Als Pass pro Toto wird es, glaube ich, ganz gut von der Opposition genutzt, also gerade von den Unionsparteien gegen Habeck und gegen die Grünen gerichtet, so als schlechtester Wirtschaftsminister, den Deutschland je hatte oder wie das geframed wird. Insofern wird es als ein sehr präsentes und prägnantes Beispiel verwendet. Aber da kommen wir gerade zur spannenden Frage bei Economic Voting Aspekten. Das ist die Verantwortungszuschreibung. Wer ist denn schuld daran, dass die deutsche Autoindustrie momentan nicht so floriert, wie vielleicht vor 15 Jahren sie das noch tat? Und dann sagt die eine Seite, na, das sind industriepolitische Fehler der Ampelregierung gewesen. Während die andere Seite vielleicht sagen würde, naja, da haben die deutschen Autobauer einiges verschlafen und haben sozusagen die Elektrowende nicht mitgemacht.
Also Wahlkampf ist auch immer ein Blame-Game. Und ob jetzt wirklich die politischen Entscheidungen der nächsten Regierung die deutsche Autoindustrie retten können, das ist vielleicht auch ein bisschen zu bezweifeln. So, das war unsere Spezialfolge zur Bundestagswahl, ganz speziell zur Autoindustrie und zur Industriepolitik in Deutschland.
Und was wir jetzt wahrscheinlich nochmal betonen sollten, die Probleme der deutschen Automobilindustrie sind natürlich primär Probleme, die aus schlechten Managemententscheidungen der letzten 20, 30 Jahre bei diesen Herstellern resultiert sind. Es ist ja zum Beispiel mitnichten so, dass Volkswagen nicht schon ein erfolgreiches, günstiges E-Auto gehabt hätte. Ich erinnere an den VW e-Up zum Beispiel, der sich enormer Nachfrage erfreut hatte. Viele Leute wollten dieses Auto kaufen, die Preise gingen für das Auto hoch und trotzdem hat man sich dazu entschieden, dieses Auto einzustellen, weil man mit anderen Autos einfach mehr Geld verdienen kann. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, welche Prioritäten wurden da, jetzt nur beispielhaft für dieses Auto, in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich getroffen.
Und jenseits von der ganzen Debatte um die Autoindustrie ist vielleicht auch nochmal interessant, vielleicht für eine andere Folge, wo können denn andere Wachstumsbranchen sein? Also muss es sozusagen ein neues Auto sein, was produziert wird hier oder das E-Auto? Oder gibt es eventuell Wachstum in anderen Branchen, wo es ein Stück weit auch einen Shift gibt in der deutschen Wirtschaft, weg vom Auto hin, irgendwo anders hin?
Vieles ist möglich. Wenn euch jedenfalls gefallen hat, was ihr gehört habt, dann lasst uns gerne ein Herz da, zumindest falls das in der App geht, in der ihr uns hört. Oder ihr schreibt einfach Feedback an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de.
Und für alle weiteren Infos zur Bundestagswahl könnt ihr auch weiterhin in die Deutschlandfunk-App schauen.
Es werden auf jeden Fall noch jede Menge faule Bananen im Wahlkampf hin und her geworfen werden. Davon ist stark auszugehen. Auf jeden Fall können wir jetzt eigentlich nur noch Danke sagen an das ganze Team.
Genau, Autoren dieser Folge waren Gregor Lischka und ich, Markus Wolf.
Redakteurin war Anne Göbel.
Producer war Andy Fulford und Anka Adam.
Und der Fact-Check kam von Johanna Klenke, Andreas Schöllig und Paula Weihrauch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Tschüssi.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.